Einer unserer Freunde in Spanien hatte einen Range Rover Classic Weiß Zweitürer V8. Und den fand meine Frau ganz toll. Also nicht den Fahrer, sondern das Fahrzeug, hoffe ich zumindest. Und irgendwann hat sie dann gesagt, Mensch, so ein Range Rover, das wäre doch auch mal was. Und dann haben wir mal geschaut. Und die gab es halt noch vor 6 Jahren noch relativ günstig zu kaufen in Spanien. Wir wollten aber keinen V8 kaufen. Da haben wir uns für einen VM entschieden, also für den Diesel. Der VM ist ja der Vorgänger vom TDI 200. Wurde nie verkauft in Deutschland. Ja, den haben wir dann für relativ wenig Geld rübergeholt. Und seitdem fahren wir halt den Range Rover Classic Tudor VM, den du eigentlich sehr selten siehst in Deutschland. Und was ich auch empfehlen kann, nächstes Jahr haben wir ein ganz großes Event, nämlich wir werden nächstes Jahr wieder Club 50 Jahre alt. Und wir feiern das ganz groß nächstes Jahr im Mammutpark. Das ist also wird unser Jubiläumstreffen nächstes Jahr und wir erwarten auch sehr, sehr viele Gäste. Und ich kann echt nur empfehlen, das ganz groß in Terminkalender einzuplanen, denn wir planen da doch einige spannende Sachen, also für groß und klein. Der Spanier als Mensch ist einfach faszinierend, weil für die ist eben natürlich das Thema La Familia ist alles. Und das ist aber auch im Berufsleben so. Also wenn du es schaffst, mit denen einigermaßen klarzukommen, dann gehörst du bei denen quasi zur Familie. Das heißt, es ist ein anderer Umgangston, das ist alles per Du sofort. Ja, und dadurch ist also auch, wenn man halt jetzt nicht zur Familie gehört, also im Dorfleben, ist das halt, man wird ziemlich schnell eingeschlossen in einen familiären Kreis, sag ich mal, und halt zu Geburtstagen eingeladen und so weiter. Und auch bei den Firmen ist es halt auch so, dass halt es ist fast ein Unding, wenn du in einer kleinen Firma arbeitest, dass nicht alle zum Geburtstag eingeladen werden. Das ist also viel, viel mehr Familiengedanke als bei uns. Und das ist sehr angenehm.
Moin, grüß Gott und hallo liebe Land Rover-Fans, Offroad-Begeisterte und Abenteurerinnen. Ich begrüße heute ganz speziell die Mitglieder des Deutschen Land Rover-Clubs zur 39. Folge von Landy und Leute. Ich bin euer Rainer Schuler alias die Landratte. Auch wenn ich die letzten 12 Monate in ganz Europa unterwegs war, habe ich die über 20 Interviews zwar übers Internet, aber immer zu Hause in meinem Studio in Calw aufgenommen. Weil unsere Reiseroute hat sich von oben betrachtet wie ein Kleeblatt dargestellt. Allerdings wie ein dreiblättriges. Erstes Blatt, Südosteuropa, also Italien, Griechenland und über den Balkan zurück. Um Weihnachten daheim mit der Familie feiern zu können. Dann in den Südwesten, also Spanien. Für Portugal hat es nicht gereicht, weil wir zwischendurch nochmal nach Deutschland mussten. Das dritte Blatt war dann Skandinavien, also Dänemark und Schweden. Weil es uns da wiederum so gut gefallen hat, sind wir einfach nicht über Stockholm hinausgekommen. Somit konnte ich im jeweiligen Heimaturlaub immer mehrere Lagerfeuergespräche einsammeln und dann unterwegs bearbeiten, schneiden und hosten, wie der Fachmann zu sagen pflegt. Heute habe ich aber mal einen Schritt vor die Studiotür und in die Zukunft gewagt. Denn ich kann nun auch meine Gäste Auge in Auge interviewen, weil ich mir das notwendige Equipment gekauft habe. Mit dieser entsprechenden Aufnahmetechnik habe ich meinen VW T4 California ausgerüstet und bin damit Anfang Oktober 24 auf das Herbsttreffen des Deutschen Land Rover Clubs in die Oberpfalz gefahren. Dort wollte ich im rollenden Tonstudio neue Gäste begrüßen. Begleitet wurde ich von meinem Sohn Milan, der unsere Landratte gerne mal wieder mit ca. 100 Spielkameraden auf einer Wiese herumtollen lassen wollte. An diesen 4 Tagen mit viel Regen hatte ich viele wunderbare Gespräche am richtigen obligatorischen Lagerfeuer. Die wir aber dann aus Zeitgründen nicht vor Ort, sondern lieber in den nächsten Wochen noch einmal für euch wiederholen und aufzeichnen werden. Aber Wolfgang Stadi, der Vorstandssprecher des Deutschen Land Rover Clubs, hat es sich nicht nehmen lassen, mit mir zusammen mein kleines Tonmobil einzuweihen. Und ich kann nur sagen, es war nicht nur sehr gemütlich im Gegensatz zu dem Schietwetter draußen, sondern es war auch sehr herzlich und informativ. Wie Wolfgang zum Land Rover gekommen ist und warum ihn Holz schon immer begeisterte und er es sogar als Berufsfeld auserkoren hat, was Spanier so liebenswert macht und warum er gerne Verantwortung in einem bundesweit tätigen Verein übernommen hat, das wird er euch gleich selbst erzählen. Also Leute, wenn ihr einen tiefen Einblick in unseren Club bekommen möchtet, dann macht es euch bitte am Lagerfeuer gemütlich und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch allen da draußen an den Endgeräten viel Vergnügen dabei.
Ja, guten Morgen, liebe Landy- und Leute-Fans. Ich begrüße euch heute zu einem Novum sozusagen. Ich bin mal outdoor gegangen mit unserem Podcast. Ich habe hier mich auf dem Herbsttreffen des Deutschen Land Rover Clubs eingerichtet. Ich habe hier ein kleines Tonstudio aufgebaut und habe mir den Vorstandssprecher Wolfgang Stadi vom Deutschen Land Rover Club eingeladen. Er hat sich bereit erklärt, hier den Probanden zu spielen. Und deshalb würde ich erstmal sagen, hallo Wolfgang.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Und dein Studio ist echt genial. Das ist eine echte Bereicherung für das Treffen hier.
Ja,
hat man nicht überall.
Ja, genau. Cool. Ich denke auch, wenn man direkt von so einem Treffen dann sendet sozusagen und vor allen Dingen für alle Zeiten bleibt das ja im Internet, ist es eigentlich mal eine ganz interessante Sache. Ich fand es auch sehr nett von euch als Vorstand des Deutschen Land Rover Clubs, mir da hier gleich die Gelegenheit zu geben, mich auch ein bisschen bekannt zu machen hier mit meinen Flyern und so weiter. Und wir haben ja schon auch, ich habe schon mit meinem Sohn zusammen hier schon wirklich sehr schöne Gespräche geführt. Aber heute eben der offizielle Podcast. Ich fange immer ganz gerne an, damit auch der Gast nie den Faden verliert. Einfach mal geht so ein bisschen durch sein Leben. Fangen wir mal mit an, Wolfgang. Wo kommst du her? Was hast du denn so in deiner Jugend gemacht? Wo bist du aufgewachsen? Vielleicht, was hast du auch mal als Ausbildung gemacht?
Ja, wo komme ich her? Ich komme aus Herten in Westfalen. Mhm. Ist auch vielleicht vom Akzent her durchaus nachvollziehbar. Aber seit ich 18 bin, bin ich unterwegs. Das heißt, ich habe meine Bundeswehr gemacht im wunderschönen Eckernförde.
Ah.
Ja, da kam so die erste Fernweh, ne? 6 Stunden Zug hin und 6 Stunden Zug zurück. Danach ging es zum Studieren in die andere Richtung, nach Rosenheim.
Ah, okay.
Das war auch relativ weit weg, war auch eine schöne Erfahrung. Und dadurch ist irgendwie auch so das Reisen und das Fernweh natürlich irgendwo hängen geblieben. Ja, ich habe Holztechnik studiert, das studiert man halt so in Rosenheim.
Holztechnik, was bedeutet das denn?
Alles, was vom Sägewerk anfängt bis zur Möbelverarbeitung, also Ingenieurstudium für die Holzverarbeitung.
Ach so, das heißt, also nicht Architektur,
oder
Statik?
Genau. So. Sondern technisch.
Ah, okay.
80% Maschinenbau und noch ein bisschen Verfahrenstechnik dazu, genau. Ja, so war das halt mit Rosenheim. Während des Studiums war ich ein Jahr in Neuseeland. Hat mich auch sehr geprägt als Student, also als Werkstudent war ich da unten unterwegs.
Wie bist du denn da drauf gekommen, auf dieses Studium? In Manhattan ist es nicht die Waldgegend, oder?
Ich sag mal, ach, inzwischen schon wieder, nachdem die Abraumhalden alle bepflanzt werden.
Stimmt, ja.
Nein, ich sag mal, ich wollte einfach ein bisschen weiter weg von zu Hause. Ich wollte jetzt nicht in Bochum studieren und mich hat der Werkstoff Holz einfach
interessiert. Und Bergbau wäre jetzt auch nicht das Zukunftsmodell gewesen, auch damals schon nicht mehr, ne?
Genau, genau. Und so kam ich eben nach Rosenheim. War schön.
Okay, aber irgendwie mit Holz, da muss man doch eine gewisse Affinität schon haben, oder?
Ja, absolut. Ist ein schöner Werkstoff. Ja. Interessiert mich immer schon, auch weiterhin, obwohl ich nicht mehr in der Branche tätig bin. Ist ein toller Werkstoff. Kannst du immer gebrauchen, ist nachhaltig und wird auch noch in 1000 Jahren benutzt, bin ich fest überzeugt.
Ich auch.
Klar, weil
ist nachwachend.
Gibt's überall.
Ja, genau. Und dann Neuseeland. Was hast du da?
Da war ich halt
dazu gekommen. Das kommt man ja auch nicht.
Ja, es gibt da von der Uni gab es da halt so Kooperationen mit gewissen Instituten und Firmen.
Ja.
So kamen wir halt dorthin. Und ja, da war auch so die erste Ländi-Erfahrung, denn wir hatten als Dienstwagen eine Serie 3. Mit der wir in den Wald gefahren sind und haben da halt Proben gemacht und Holzproben.
Ja,
und diese Rüttelkiste namens Serie 3 hat mich dann schon ziemlich geprägt. Ich fand den Wagen dann ziemlich klasse. So ein schöner kleiner 88er hinten mit Pritsche.
Ja.
War sehr cool und damit sind wir dann jeden Tag in den Wald gefahren. Ja, und so kann man irgendwann auch die Liebe zum Landy wahrscheinlich dadurch zustande.
Okay. Und dann nach dem Jahr des Studiums erstmal wieder aufgenommen und beendet?
Oder? Ja, natürlich, klar. Es war, ich muss sagen, es war hart, weil ich habe dann unten einen Fotografen kennengelernt, der hat sich für meine Fotos interessiert und sagte, ach, willst du nicht bei mir einsteigen? Aber dann musste ich einmal kurz um den Häuserblock gehen und dann nachdenken und sagen, nee, du fliegst doch zurück und beendest dein Studium. Aber es war schon ziemlich knapp, muss ich sagen, weil das ist schon sehr, sehr geil da unten. Vor allem damals, war in den 90ern oder Ende 80ern, da war natürlich noch wenig Tourismus und alles noch sehr ursprünglich. Ja, so kam ich nach Neuseeland und so kam ich zum Landy und dann kam ich irgendwann zurück, habe dann mein Studium beendet und bin halt seit 30 Jahren im Vertrieb tätig eigentlich. Mhm. Erst Sondermaschinen, dann zwischendurch Elektronikbauteile und jetzt in den letzten Jahren mache ich Funkfernsteuerung und habe sehr viel zu tun mit funktionaler Sicherheit. Also alles, was so sicher gefährlich sein kann, Lokomotiven und so weiter und so fort, ist so mein Umfeld.
Okay.
Also hat nichts mit Land Rover zu tun, das ist Hobby.
Und auch nichts mehr mit Holzbearbeitungsmaschinen?
Indirekt, weil manche meiner Kunden bauen diese Maschinen noch und nachdem die Maschinen so gefährlich sind, hat es wieder was zu tun mit funktionaler Sicherheit. Dadurch ist der Kreis halt irgendwo doch immer wieder geschlossen.
Kennst du die Firma Holzmar?
Die Firma Holzmar kenne ich sehr gut.
Ne? Und dann gab es ja bei uns ja Holzmack. In Holzbronn ist ja bei uns bei Kalf.
Ja, ja,
genau. Die sind dann gekauft worden von der Holzmar.
Ja, ja, genau.
Nee, Homag heißen die doch jetzt.
Homag.
Genau, Holzmar hieß ja die, genau, in
Kalf. Ja, ja, genau, genau.
Und Homag sind von denen sie gekauft worden, ne?
Ja, ja, genau, genau. Ja, die kenne ich ziemlich gut.
Ist ein ganz großer Player, oder?
Ja, die kenne ich ziemlich gut, ja. Ich war bei der Konkurrenz tätig.
Okay, warst du vielleicht bei denen sogar angestellt?
Nein, ich war bei der Konkurrenz tätig.
Okay.
Aber ich kenne die Jungs ziemlich gut.
Aha. Ja. Und was macht man dann, wenn man in die Holzbranche jetzt als Ingenieur, ist das ja praktisch dann der Einstieg, was hast du als erstes gemacht?
Ja, zuerst war ich im Bereich Materialwirtschaft, Logistik tätig für einen großen Büromöbelhersteller. Ja. Und einfach irgendwann gemerkt, dass eigentlich so das reine im Büro hocken ist nicht mein Ding. Ne? Dann wieder das Thema Fernweh und dann bin ich mal angesprochen worden von einer Firma, ob ich nicht in Vertrieb möchte. Und seitdem mache ich halt Vertrieb. Knapp seit 1995, glaube ich, mache ich Vertrieb. Genau. Und dadurch halt klar auch viele Reisen, viele Fernreisen. Kann man das Fernweh ein bisschen verbinden mit dem Beruf, sage ich mal. Das geht ganz gut.
Und in unserem Vorgespräch hast du ja gesagt, du warst dann auch in Spanien. Du bist dann von dieser Firma aus nach Spanien gegangen.
Das war eine der Stationen, genau. Ja. Weil irgendwann hieß es dann natürlich halt, Mensch, was kann man in Spanien machen über einen Distributor? Das funktioniert nicht. Und dann war mein Vorschlag, lass uns doch eine eigene Niederlassung gründen. Und ich wäre auch bereit, da runter zu gehen. Ja, dann sind wir halt dann, meine Frau und ich, da runter.
Welche
Plan
Stadt?
War in der Nähe von Madrid.
Ah, okay. Also mittendrin. Okay.
Der Plan war 2 Jahre, um das Ding aufzubauen. Letztendlich waren es dann 10 Jahre und wir kamen mit 3 Kindern zurück. Ja, genau. Also das heißt, okay. Runtergefahren mit einem kleinen 7,5-Tonner und zurückgekommen mit einem 30-Tonner mit 10 Fahrrädern und Rollern und was man so alles braucht, wenn man 3 kleine Kinder hat. Ne?
Interessant.
Nee, es war eine schöne Zeit in Spanien. Hab mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Bin auch dort noch weiterhin im spanischen Land Rover Club als Mitglied. Ich war damals einer der Ersten. Also ich bin Mitgliedsnummer 71. Inzwischen haben die auch fast 1000 Mitglieder.
Ah, okay.
Ich habe da auch schon mal, glaube ich, was darüber geschrieben im Roverblatt. Das ist, die Treffen da unten sind anders als bei uns. Bei uns ist ja eher so, man trifft sich und man fährt mal ein bisschen über den Feldweg. Ja, dort unten, die Treffen sind Hardcore-Geländefahren. So sehen die Kisten auch aus. Okay. Und es wird immer gemeinsam gegessen und ganz viel gemeinsam getrunken. Das ist also das Wir-Gefühl dort unten ist extrem bei den Spaniern. Aber es ist auch deren Mentalität natürlich. Es gibt immer gemeinsame Abendessen, so dieses Separieren, was wir so im Norden von Europa machen, das kennen die halt nicht. Die hocken immer zusammen, die Spanier.
Ja. Also, so wie jetzt auch hier, ne? Also Leute, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind hier auf einer sehr zermatschten Wiese, muss man mittlerweile sagen, also so viele Landys hin und her gefahren sind. Aber überall gibt es halt diese besagten Pavillons, wie ein bisschen auf so einem Festival. Dort haben dann sich kleinere Grüppchen gebildet, die dann entsprechend abends zusammensitzen, was ja auch okay ist. Man kennt sich vielleicht aus anderen Treffen oder sonst wo. Und es gibt natürlich auch einen zentralen Bereich, wo sich Leute an einem großen Lagerfeuer treffen können. Aber das ist das, was der Wolfgang meinte, dass man hier sich spezialisiert, also separiert, hast du es genannt, genau, ist ja eigentlich auch richtig. Kann man mögen, aber ich finde es besser, wenn man am großen Lagerfeuer sich mit Leuten, vielen neuen Leuten mal austauschen kann. Fand ich gestern Abend wieder super. Ne?
Wobei ich sagen muss, da machen wir jetzt im Club schon einiges. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgemacht hast. Das Rover-Cooking, das machen wir jetzt auf den großen Treffen. Hier machen wir es halt nicht, aber auch einfach dadurch bedingt, dass es natürlich inzwischen auch fast zu kalt ist, um draußen zu kochen. Mhm. Rover-Cooking heißt, also jeder, der auf dem Treffen ist, also man macht an einem Abend ein gemeinsames Abendessen, quasi wie ein Buffet. Jeder bereitet was zu. Für 4, 5 oder 6 Personen, stellt es auf eine große Tafel und dann natürlich ist das Buffet eröffnet. Also jeder hat selbst was dazu beigetragen.
Also 6 Dutch Oven nebeneinander mit einem Gulasch drin.
Ja, da kommen schon ein bisschen mehr zusammen. Also das ist schon interessant, was die Leute da alles wirklich, wirklich sich einfallen lassen. Von Vorspeisen über, was ich hier, Caprese, die Klassiker halt, aber eben bis zu Paella, die wir halt da mitbringen, bis eben zu irgendwelchen tollen Dutch Oven Geschichten.
Ja.
Und das ist natürlich dann schon so der Gemeinschaftspunkt. Das heißt, jeder kommt dorthin, jeder nimmt sich was, man isst auch gemeinsam dann an verschiedenen Tischen.
Ja.
Und so haben wir dann doch so dieses, zumindest einmal abends, so einen Gemeinschaftspunkt, ich sag mal, erreicht.
Finde ich gut.
Das ist toll, das war auch für manche ein bisschen Überwindung, muss ich sagen. Aber das ist inzwischen echt ein Klassiker geworden. Das wird jetzt auf jedem großen Sommertreffen gemacht und das kommt auch sehr gut an. Mhm. Und was da gezaubert wird, da kann sich manches Hotel vom Buffet echt was abschneiden. Also es gibt schon echt gute Köche und Köchinnen, muss ich sagen, im Club.
Und dann natürlich direkt vom Grill auch Sachen.
Vom Grill natürlich auch, klar, das geht auch.
Da kann man sein Würstchen wahrscheinlich draufschmeißen und den Salat, das Dessert und sonst wie dazu packen. Ne?
Genau, genau. Aber generell muss ich sagen, die spanischen Treffen sind schon anders als bei uns.
Ja.
Wie gesagt, also viel mehr Hardcore-Gelände.
Ja, machen die dann auch eine ganze Tour oder ist auch ein Treffpunkt, wo man dann von dort aus so Touren macht?
Die machen auch tolle Roadbooks, muss ich sagen, wo natürlich die Gegend, ich habe ein Treffen mitgemacht vor ein paar Jahren in der Rioja, also in der Weingegend. Mhm. Und dann, wenn ein Roadbook durch die Rioja-Berge und durch den Weinberg geht, das ist schon sehr atemberaubend.
Das ist doch die Banderas Real, oder?
Das ist etwas nördlicher. Das ist in Navarra, nicht in Rioja.
Ja, genau. Und wir sind da noch nicht durchgefahren, von unten durch Rioja.
Ja, genau, genau.
Eben genau, nur Weine, Weine, Weine und ein paar Mandelbäume, sag mal so, ein paar Olivenbäume.
Ja, genau.
Und plötzlich, bing, bong, Wüste. Ne? Grand Canyon für Arme, so, oder wie heißt das da in Amerika?
Sehr so ungefähr. Aber zumindest wollte ich auch nochmal zum Ausdruck bringen, jeder ist wirklich herzlich eingeladen bei denen, auf die Treffen zu kommen. Natürlich muss man halt irgendwo Spanisch können, weil das Englisch ist da nicht so ausgeprägt, sag ich mal, in Spanien.
Okay.
Aber jeder ist herzlich eingeladen und wir bringen auch auf unserer Website auch häufig, also regelmäßig auch deren Treffen, genauso wie auch im Roverblatt stehen auch deren Treffen normalerweise.
Stimmt, ja.
Und wer da Interesse hat, kann auch gerne mich ansprechen unter vorstandssprecher@dlrc.org, wenn man da Fragen hat. Also ich kann da auch ein paar Kontakte noch knüpfen. Ich kenne ja noch einige von früher, obwohl es schon so lange her ist.
Ja.
Und da zehre ich auch heute noch von der Zeit. Es war schön.
Und was hast du dann für ein Landy gehabt in der Zeit?
Ich hatte damals, als wir runtergefahren sind, hatten wir einen TDI 300, einen kurzen, einen Softtop.
Aha.
Und als dann der Nachwuchs kam, haben wir den dann eingetauscht gegen einen 110er. Und als dann mit dem deutschen Kenz... auch ein TDI.
Okay.
Das war alles TDIs.
Ah, okay.
Und als dann die Steuer so brutal hoch wurde, weil die Fahrzeuge waren mit deutschen Kennzeichen angemeldet, haben wir ihn dann verkauft und waren dann ein paar Jahre lang ohne Land Rover.
Okay.
Aber das ist so wie ohne Hund, das geht eigentlich nicht. es geht, aber es ist sinnlos, ne, wie schon Loriot gesagt hat.
Mhm.
Und ja, dann irgendwann kamen wir halt zurück nach Deutschland, einfach durch die Wirtschaftskrise damals in Spanien im Jahr 99, also die Finanzkrise hat ja dann Spanien ziemlich zerrissen. Da kamen wir halt zurück.
Ja.
Auch noch ohne Landy. Und einer unserer Freunde in Spanien hatte einen Range Rover Classic Weiß Zweitürer V8. Und den fand meine Frau ganz toll. Also nicht den Fahrer, sondern das Fahrzeug, hoffe ich zumindest.
Ja.
Und irgendwann hat sie dann gesagt, Mensch, so ein Range Rover, das wäre doch auch mal was. Und dann haben wir mal geschaut. Und die gab es halt noch vor 6 Jahren noch relativ günstig zu kaufen in Spanien.
Mhm.
Wir wollten aber keinen V8 kaufen, weil mit einem V8 in Urlaub zu fahren, da wärst du ziemlich arm.
Ja.
Da haben wir uns für einen VM entschieden, also für den Diesel. Der VM ist ja der Vorgänger vom TDI 200.
Okay.
Wurde nie verkauft in Deutschland. Das war so das Handwerkerfahrzeug für Italien, Spanien, Portugal, also für diese etwas ärmeren Länder, sag ich mal.
Aha.
Einfache Ausstattung, also auch kein Leder, keine Automatik. Das war so das Handwerksfahrzeug für die Länder. Ja, den haben wir dann für relativ wenig Geld rübergeholt. Und seitdem fahren wir halt den Range Rover Classic Tudor VM, den du eigentlich sehr selten siehst in Deutschland.
Ja, aber mir gefällt er auch.
Er ist schön.
Ja, und ist auch durchaus sehr geländegängig. Ne?
Also mit dem Ding fahre ich dir so ziemlich alles, was man so hier im Club fahren kann oder fahren muss, sage ich mal.
Ja,
ich habe keine Sperrdifferenziale, also keine zuschaltbaren. Und meine Frau sagt immer zu Recht, wo du nicht hochkommst, ist zu gefährlich.
Hat ja, genau. Ja, stimmt. Sollte man auch nicht machen. Ja, weil er einfach einen kürzeren Radstand hat als der 110er, ne?
Er ist etwas kürzer,
ja,
dadurch fällst du...
aber auch nicht so ganz so kurz wie ein 90er. Das heißt, glaube ich, auf der Straße dann auch gut zu fahren, ne?
Ja, ist sehr bequem.
Ja.
Ist sehr, sehr, sehr angenehmes Fahren. Hat einen kurzen, hat einen kleinen Wendekreis. Und das ist unser Reisefahrzeug. Also er ist natürlich mit Küche hinten ausgebaut, Dachzelt drauf und so ziehen wir halt los.
Mhm.
Macht
aber
Spaß.
Aber jetzt schon ohne Kinder.
Ja, ich sag mal, der Kleinste ist 15, das heißt, die Großen kommen nicht immer mit. Der Kleine muss ab und zu mit, dann wird er gezwungen.
Aha.
Auf so Treffen wie heute mit viel Regen, da ist dann die Motivation, dass sie mitkommen, relativ gering.
Ja,
da fahren wir halt ohne.
Ja.
Aber wenn wir jetzt Urlaubsreisen machen, kommen die alle gerne mit, weil es dann meistens auch spannende Urlaube sind.
Okay, also mit 3 Mann hinten sitzen?
Ja, inzwischen gibt es dann noch ein zweites Begleitfahrzeug.
Ah, wow. Ja.
Aber kein Land Rover. Ja, und so treiben wir uns halt rum.
Aha.
Und nehmen auch möglichst viele Treffen mit natürlich in Deutschland. So gerade die großen Treffen oder ich wohne in Baden-Württemberg, bin also in der Landesgruppe 10 aktiv und wir sind ja auch sehr aktiv, haben fast jedes Wochenende irgendwelche Veranstaltungen. Und wir nehmen schon davon einige einfach mit, weil es einfach nett ist. Das ist, ich meine, so wie auch hier, man trifft sich, man isst was zusammen, redet, tauscht sich aus. Viele sind schon in viele Länder gereist, wo man mal hin möchte. Dann kriegt man auch schon mal GPX-Daten, wenn man sich gut stellt mit den Leuten.
Ach so, okay.
Das ist eigentlich ganz also praktisch.
Also abgefahrene Strecken?
Genau.
Ach so, so Tracks.
Oder einfach Tipps oder letztendlich auch einfach mechanische Tipps. Ich meine, keiner weiß besser, wie man Homokineten tauscht, wie die Victoria.
Okay.
Bei uns im Club.
Okay.
Und dadurch.
Ja, eine kurze Erläuterung dazu. Die Victoria ist die ehemalige Vorständin, oder wie heißt das eigentlich? Der Vorstand?
Die ehemalige Vorsitzende.
Vorsitzende,
genau.
Genau, ne? Also Zahnärztin, schon etwas älter.
Inzwischen in Pension, genau.
Genau, ist in Pension. Und die zerlegt dir wirklich alles, was es am Landy gibt und baut es dann im Dunkeln auch wieder zusammen.
Ja, es ist wirklich eine Koryphäe. Und nein, dadurch ist einfach auch, muss ich echt sagen, auch, also für uns als Familie ist der Club schon eine echte Bereicherung. Also einmal menschlich, die Menschen natürlich, aber auch man kriegt halt Tipps. Es gibt Schrauber, die einem helfen können. Es gibt auch Tipps, wo man Ersatzteile bekommt. Ist für uns eine große Familie, muss ich sagen. Mhm. Echt eine Bereicherung.
Und somit hast du jetzt auch noch ein zusätzliches offizielles Amt. Seit wann eigentlich beim Deutschen Elektromobilclub?
Ich bin jetzt seit 2 Jahren bin ich der Vorstandssprecher.
Ja.
Genau. Und ja, ich spreche mit dem Vorstand. Nein, Blödsinn, das mache ich natürlich nicht. Also ich spreche auch mit dem Vorstand. Im Prinzip ist meine Aufgabe, ich sag mal, die Kommunikation. Also einmal nach innen. Wir haben ja sehr viele Aktive, sehr viele Fachbereichsleiter und Landesgruppenleiter und Leiterinnen, die natürlich auch einfach informiert werden wollen, was der Vorstand so vorhat, wo geht die Reise hin in den nächsten Jahren. Also das heißt, ich kommuniziere mit dem Team nach innen. Mhm. Und auch halt nach außen natürlich, ja. Also mit fremden Fachzeitschriften, die fremden Clubs werden von mir mit angesprochen, wenn es um Treffen geht und so weiter. Das ist eher so die Kommunikationsthematik.
Okay, aber nicht organisieren dann auch solche Dinge, also vorantreiben oder ist man da automatisch ein bisschen mit
drin? Ich sag mal, da bist du natürlich automatisch mit dabei, ja. Weil wir sind halt zu 5 im Vorstand. Der Jörg Hammels ist unser Orga-Leiter, der natürlich auch bei den Treffen, ich sag mal, immer das Händchen, das richtige Händchen hat. Und so weiter. Aber natürlich ist das eine Teamaufgabe. Also es muss halt Verantwortliche geben, die halt, ich sag mal, dem Club vorstehen und die Richtung ganz grob planen. Und das ist eine Teamarbeit zwischen uns 5.
Ja. Und ich sag mal so, seitdem jetzt auch der Martin Schöndorf, ne, Vorstand dann ist. Also ich habe den ja vor 1,5 Jahren auch hier im Podcast gehabt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut da nochmal rein. Die Folge gibt es immer noch bei Spotify und bei allen anderen Dienstleistern, die eben Podcast anbieten. Guckt, hört da nochmal gerne rein. Da erklärt er auch, dass das jetzt auch vielleicht eine Art Verjüngungskur oder auf jeden Fall eine Modernisierung geben möchte. Das war damals so ein paar Ideen. Kannst du da vielleicht was sagen, wo du sagst, okay, das hat sich jetzt, das Cooking war ja gerade schon ein tolles Beispiel, wo ihr auch sagt, das haben wir schon umgesetzt, da wollen wir vielleicht noch hin.
Ein paar Ideen. Ich sag mal, Verjüngung. Also es tut sich ein bisschen was.
Ja.
Es ist natürlich schwierig, aber es nicht weil vielleicht die jüngere Generation kein Interesse hat. Ich meine, so ein Fahrzeug musst du ja auch leisten können. Du kriegst halt so ein Gerät nicht für 400 Euro. Und dadurch natürlich ist dann schon, ich sag mal so, das Entree schon etwas hochschwellig. Wobei man sagen muss, wir sind ja ein markenoffener Club. Du kannst ja auch mit einem VW hier auftauchen.
Ja,
du
musst, oder ein Jimny, da vorne steht.
Genau, du musst kein Land Rover fahren.
Ja.
Aber ich sag mal, wir merken halt schon, dass wir die Jugend mehr, oder ich sag mal, die jüngeren Fahrer, Fahrerinnen mehr motiviert kriegen. Zum einen gibt es doch inzwischen einige Aktive, also die einfach einen Fachbereich mit unterstützen, die jünger sind. Gerade im Bereich Trial haben wir eine junge Dame für uns gewinnen können. Ich glaube nicht, dass sie schon 30 ist, aber die hat sich für den Bereich Trial interessiert und unterstützt da ganz tatkräftig. Das ist toll. Dann haben wir jetzt hier auch in Bayern den Marinus als neuen König von Bayern, der auch natürlich eine andere Generation vertritt, sag ich mal.
Ja.
Da tut sich schon ein bisschen was, aber es dauert halt. Mhm. Was gut ankommt, wir haben ja angefangen mit Jungfahrertraining. Also wir haben ja irgendwann mal ein Lagerfeuer besprochen und sagten, wir müssen gucken, dass wir auch mal unsere Kinder motiviert kriegen, so ein Fahrzeug zu fahren, dass nicht immer die alten selben Säcke am Lagerfeuer hängen oder falls sie mal einfach mal krank werden oder so. Und das kommt sehr gut an, dass wirklich Leute, die ganz frischen Führerschein haben, sagen, ja, ich möchte das machen. Letztens war auch mein Sohn mit dabei und er sagte auch, ihm ging es gar nicht darum, dass er unbedingt Gelände fahren muss, sondern einfach ein Gefühl für das Fahrzeug zu kriegen, was du mit dem Fahrzeug anstellen kannst, wie gut du dich auf ein Fahrzeug verlassen kannst. Gerade diese Übung am Hang, stehen bleiben, Rückwärtsgang rein und wieder runter, dass du halt merkst, du bist nicht völlig aufgeschmissen, wenn du dich ein bisschen an die Regeln hältst.
Ja, stimmt.
Und das kommt sehr gut an.
Ja.
Das merken wir schon. Und klar, und die Leute natürlich, die kommen auch häufiger mal mit zu den Treffen. Mit den Eltern oder sogar ohne Eltern, mit dem Fahrzeug des Vaters oder der Mutter. Das merken wir halt schon, dass da ein bisschen was geht.
Ja.
Aber es dauert noch. Es dauert noch.
Ja. Aber finde ich auch gut. Also mein Sohn Milan ist ja heute auch hier mit dabei. Mhm. Der fährt ja die Landrade. Und wir waren ja auch gerade im Offroad-Park in Ingolstadt. Genau das haben wir auch geübt, ne? Wie man die Karre am Berg abwürgt beim Hochfahren und dann eben, wie man wieder rückwärts runter. Habe ich auch beim Deutschen Elektromobilclub gelernt, damals in Biberach. Haben die mir das dabei gebracht.
Genau.
Und das ist schon notwendig. Dann kommt auch diese Bindung auch zu diesem Offroaden. Also ist ja nicht nur, dass man das Auto irgendwie cool findet, sondern dass man da auch wirklich was anderes mitmachen kann als mit jedem anderen normalen Auto, sag ich mal so. Und dann kommt ja so eine Bindung auch irgendwie zustande. Erstmal vielleicht zu dem Auto, zu der Technik, zu dem Fahren, zu dem Offroaden. Dann geht es irgendwann ja aufs Reisen hinaus, oder? Dann macht man da gerne mal auch eine Reise mit.
Ja, man
weiß, das Auto ist zuverlässig.
Genau.
Man kann runterfahren zum Strand, wo es erlaubt ist und solche Dinge, ne? Was man vielleicht mit einem ganz normalen Kastenwagen nicht machen kann und so. Und also ich fand das ganz toll, dass sie das gemacht haben mit diesen Ü30-Trainings, wie es immer hieß. Ne? Fand ich eine tolle Idee. Wir haben es leider nicht geschafft, wir haben es immer wieder vorgenommen, dass auch Mila mal mitfährt. Dahin hat sich jetzt aber durch, er hat auch eine Ausbildung angefangen und so weiter, dass er da jetzt im letzten Jahr hat er da keine Zeit für gehabt. Aber wer weiß, also ich finde es gut, weil die Autos sind ja eigentlich da. Meistens,
Genau.
ne? Das sind dann ja Kinder von Mitgliedern hier und die brauchen sich eigentlich nur das Auto schnappen und
So
dahin
ist es.
fahren. Ne?
Aber ich kann dich beruhigen, wir werden jetzt auf jeden Fall jedes Jahr zwei von diesen Jungfahrertrainings anbieten. Eins eher im Norden, eins eher im Süden. Und im Süden, in der Regel machen wir das dann in Villingen-Schwenningen, in, glaube ich, Geisingen heißt das, wie heißt das Ding? Im Ultraterrain.
Ah, und im Schwarzwald,
Ja,
wegen
genau.
Schwenning.
Da
Ah,
haben wir
ja,
das jetzt
klar.
schon zweimal gemacht und es ist eigentlich ideal, weil es ist halt nicht so extrem Hardcore-Gelände. Das heißt, und das Gelände ist groß genug, man kann sich da wirklich auch Zeit nehmen für die einzelnen Teilnehmer.
Ja.
Und es ist alles dabei, von Sand über Buckelpiste bis rauf und runter, ist alles dabei.
Ja, die Berichte habe ich ja, die haben wir dann immer gelesen. Die stehen dann auch immer im Ruhrpott, die sind ja wirklich toll, toll angekommen. Auch, dass dann auch Teilnehmer darüber berichten, die wurden ja dann auch, kamen dann auch zu Wort. Finde ich auch eine richtig klasse Sache. Gibt es sonst so Sachen, wo du sagst, da sind wir eingestiegen, das wollen wir verändern?
Ja,
Wie auch
also
immer.
da ist schon einiges. Ich sag mal, dann natürlich haben wir auch gemerkt, also einmal, wir freuen uns sehr, dass wir auch inzwischen einige neue New Defender-Fahrer und Fahrerinnen an Bord haben.
Okay.
Da gab es ja immer so ein bisschen so, ne, diese
Ist
so,
ja gar kein richtiger
ja, genau, ist kein Lenderohr mehr. Aber ich muss sagen,
Lendi. Hat ja nicht mal einen Leiterrahmen, die Karre.
man sieht die Fahrzeuge inzwischen häufiger, auch auf Treffen. Das finde ich auch gut, dass man die sieht. Das sind genauso nette Leute wie die einen alten Defender oder einen alten Range Rover Classic Tudor fahren, haben wir festgestellt. Das heißt, denen geht es auch um die Gemeinschaft, denen geht es um Reisen, Tipps zu bekommen. Schrauben muss man an den Fahrzeugen vielleicht nicht mehr so viel, aber Reisen, Gemeinschaft und so weiter. Und das ist toll, dass wir einmal auch dort ich sag mal, jetzt, inzwischen neue Fahrer und Fahrerinnen gewinnen können. Also es kann Range Rover sein, es kann New Defender sein oder Discovery Sport haben wir auch einige an Bord. Und die Kisten können auch einiges ab.
Ja, klar.
Ich war nur als Beispiel, ich war letztes Jahr in den Pyrenäen unterwegs in der Woche mit jemandem, der einen 10 Jahre alten Range Rover fährt als Dienstwagen mit normaler Bereifung. Und der ist jede Strecke genauso hochgefahren wie ich.
Okay.
Also ich muss sagen, er war zwar etwas skeptisch, ob er nachher den Wagen noch als Dienstwagen nutzen kann, aber wir haben die Strecken rausgesucht, wo keine Kratzer ins Auto kamen. Nein, es ist toll zu sehen, wie die Fahrzeuge einfach, also die können halt wirklich auch vieles ab. Und also einmal, das haben wir jetzt doch geschafft, Stück für Stück, dass wir auch die also neue Land Rover an uns binden können. Und was wir jetzt auch forcieren wollen, ist, es gibt noch eine ganz andere Fraktion, das sind ja die historischen Fahrzeuge. Es gibt
Richtig.
ja wahnsinnig viele Oldtimer-Treffen in Deutschland und da möchten wir uns jetzt auch mehr engagieren, weil es gibt da auch sehr viele ganz erfahrene Leute im Club, die eigene historische Fahrzeuge fahren und auch bereit sind und Lust haben, ich sag mal, da mehr Gas zu geben. Das heißt, wir wollen uns also auch mehr an diese Oldtimer-Szene heranwagen, weil natürlich die Leute haben Interesse an den alten Fahrzeugen. Man kann die Fahrzeuge zeigen, man pflegt sie entsprechend, man putzt sie ab und zu noch ein
Ja,
bisschen
klar.
häufiger, wenn man da hinfährt.
Ja.
Und das haben wir uns jetzt auch vorgenommen jetzt für die nächsten Jahre, dass wir da mehr
Genau. Und
aktiv
da
werden.
verlinkt man ja automatisch sich zu anderen Marken. Weil es gibt vom Jeep gibt es ja dann die Willi Overland, die ganz alten Kisten. Vom Toyota, das ist wirklich das erste Buschtaxi, sagt man ja, glaube ich, noch dazu. Bei Ford, also die amerikanischen Modelle, da gibt es ja viel so Offroad-Kisten mit Allrad, Pickups und sowas. Die kommen ja mittlerweile auch alle schon zu den. Ich habe ja auch einen Ami-Schlitten zu Hause. Ich fahre dann ja auch schon mal auf so Ami-Schlitten-Treffen. Da kommen halt Leute klar mit so einem Pickup oder so, die auch damit auch durchaus im Gelände rumfahren. Und so finde ich es gut, dass sie dann auch so übergreifend, also vom Thema her, Oldtimer, aber am Schluss dann doch wieder auch das Offroad da aufgreift. Ist eine gute Sache, finde ich eine gute Idee, ja.
Deswegen, also uns wird es da nicht langweilig. Und natürlich, es steht und fällt damit, dass es Freiwillige gibt, die halt ehrenamtlich irgendwelche Aufgaben wahrnehmen. Und das ist natürlich in Deutschland leider immer schwieriger, diese Clubleben oder Vereinsleben am Laufen zu halten. Wir sind noch ganz gut dabei, aber man muss es auch pflegen. Also man muss wirklich das Vereinsleben pflegen. Es darf nicht so diese alte Vereinsmeierei sein.
Richtig.
Man muss vieles dafür tun. Und dass den Leuten auch wirklich danken, dass man das ehrenamtlich tut, weil wir kriegen da alle kein Geld für.
Stimmt.
Und als Beispiel, ich meine, der Simon Steinbus mit seinem Messeteam, die machen im Jahr inzwischen drei Messen. Die Abenteuer Allrad, Adventure Northride, Southride und die Otto, also vier Messen.
Vier Stück.
Das sind jeweils mehrere Tage und da nehmen sich die Leute teilweise Urlaub für. Das ist deren Freizeit.
Klar.
Und auch diese Messen ist zum Beispiel, das ist ein Riesenmagnet für uns, ganz wichtiger Anziehungspunkt, wo Leute sich treffen, sich austauschen. Wir gewinnen die meisten Mitglieder über die Messen zum Beispiel. Und auch das kann man nicht hoch genug anrechnen, weil das ist wirklich viel, viel Freizeit, die da reinfließt von den Leuten.
Genau, also das ist ja dann schon das Engagement, aber diese Schwelle, sich in solchen Dingen überhaupt zu engagieren, ist wirklich hoch. Also das fängt ja wirklich bei der Freiwilligen Feuerwehr an, ja, die haben alle solche Probleme, geschweige denn von irgendwelchen Musikvereinen, also hier so Trompete hätte ich bald gesagt, also richtige Musikvereine, ne? Posaunenchor oder sowas, weiß ich, was es da alles gibt, haben die in Deutschland, aber woran kann das liegen? Was ist das Problem eigentlich? Ich meine, man will doch Gemeinschaft. Will man einfach nur im Fitnessstudio nebeneinander herlaufen auf dem Laufband?
Das ist auch nicht das Wahre. Ich denke, der Mensch neigt einfach dazu, inzwischen zu konsumieren. Also die meisten wollen nur noch konsumieren, aber keine Verantwortung mehr übernehmen. Das ist echt ein Punkt, weil letztendlich bist du in der Verantwortung. Wenn du so eine Aufgabe übernimmst, egal was, und wenn du nur, ich sag mal, irgendwo im Sportverein die Toiletten putzt oder den Rasen mähst, du hast die Verantwortung. Wenn du das 2 Wochen lang nicht machst, dann sieht der Rasen aus wie Sau und keiner spielt mehr Fußball.
Ja, oder vor allen Dingen, wenn es gut läuft und keiner was merkt, dann wirst du nie gelobt.
Ja, genau.
Kaum geht was schief, kriegst du auch noch einen Anlauf. Ne?
Deswegen, ich glaube eher, das ist ein Problem. Es ist gar nicht, dass es ein Problem ist von Land Rover Club. Wir können uns eigentlich nicht beschweren. Wir haben genügend ehrenamtliche Helfer. Es können noch mehr sein, weil auch viele inzwischen auch ein Alter erreichen, wo man sagt, also viele möchten einfach aufhören. Aber klar, wenn du keinen Nachwuchs findest, der die Aufgabe übernimmt, ist halt auch schwierig. Ich denke, es liegt eher daran, dass einfach der Mensch ist bequem geworden, möchte konsumieren. Weil einfach das Angebot zum Konsumieren ist halt so groß, jetzt inzwischen über Internet. Man kann sich überall vorher informieren, gehe ich zu dem Oldtimer-Treffen oder gehe ich dorthin oder dorthin? Was ist spannender? Wo ist am meisten geboten? Aber selbst Verantwortung übernehmen, das möchten nicht mehr viele. Das ist echt schade.
Ja, und da muss man wahrscheinlich, was ich ja auch mit der Samira heißt sie ja, ne? Dann auch schon das eine oder andere Mal besprochen habe, die beim Deutschen Land Rover Club für die Social-Media-Kanäle gewisserweise, oder? Ist sie zuständig?
Ja, genau.
Finde ich auch gut. Das ist ja auch aus unserer Sicht ein junges Mädel. Ne? Die wird auch noch keine 30 sein.
Ist aber ein guter Punkt. Ja. Junges Mädel. Die Samira ist inzwischen bei uns im Vorstand, nämlich als Koordinatorin.
Ja.
Und dadurch hat sich das Durchschnittsalter vom Vorstand, glaube ich, ziemlich reduziert. Weil der Rest von uns ist nämlich über 50 oder über 60.
Ja, genau.
Und das ist zum Beispiel auch ganz, ganz toll, wie du sagst. Ich meine, sie ist ja schon in den Social Media sehr aktiv, was auch schon viel Zeit frisst. Und jetzt ist sie ja noch bei uns im Vorstand. Und das hilft uns auch, weil natürlich dann ist sie auch so der Gesprächskanal zu der jüngeren Generation.
Genau.
Und kann auch vielleicht Dinge anders vermitteln als wir Alten. Ne?
Ja, und da muss man, habe ich damals ja auch mit dem Martin so besprochen und ich habe es auch an meinem eigenen Leben sozusagen, proklamiere ich das, dass man da sich auch einfach nicht rausnehmen darf. Ne? Also ich bin gestern hier angekommen, ich bin doch der von dem Podcast? Was ist das denn? Hat er nicht gefragt, aber wie, ne? Verstehe ich nicht. Ja, dann habe ich meinen Flyer gegeben. Wo finde ich das denn? Ne? Ja, bei Insta bist du nicht. Ne? Nee, ich bin nicht bei Insta. Klar, das ist halt so eine Generationssache. Und dann, ich glaube, das ist hier vielleicht sogar nochmal ganz speziell bei den Land Rover-Fahrern, dass sie dann, ja, wenn sie dann wirklich über Mitte 50 hinaus sind, sich da auch nicht mehr vielleicht mit beschäftigen wollen. Auch das, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich kann es euch nur empfehlen, macht es. Es wird nicht weniger. Ihr werdet eure Rentenanträge, eure Zahnarzttermine oder die ganzen Klamotten, das wird alles digital laufen. Und wenn man da eine gewisse Training hat, indem man es auch privat irgendwo nutzt und nicht nur YouTube-Videos anguckt, so wird der sagt auch, ich bin bei YouTube, kann ich da deinen Podcast sehen? Ich sage, nee, den kannst du da nicht sehen. Da musst du schon nach Spotify. Spotify kenne ich nicht. Okay, auch gut. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ich mache das jetzt gerade auch diesen Podcast genau aus diesem Grund, um einfach dran zu bleiben. Ne? Ein bisschen gezwungen, ein bisschen gefordert zu werden und sich einfach mit diesen ganzen Social Media, mit der ganzen Digitalisierung noch intensiver beschäftigen, als jetzt nur eine Videokonferenz zu eröffnen, beruflicher Art oder sowas. Ne? Also ich finde es total wichtig. Das müsste man hier auch noch mehr ein bisschen verbreiten. Und dann finde ich es klasse, dass eben die Samira das macht. Ne? Über Social Media versucht er, da triffst du automatisch jüngere Leute.
Ja, aber ich sag mal, aber das ist, wie du schon sagst, das ist ein Zug, den du auch nicht aufhalten kannst. Ich sag mal, zum einen natürlich inzwischen, du kennst unsere Website, ne? www.dlrc.org. Die ist inzwischen auch sehr durchstrukturiert. Alle Termine findet man nur noch dort. Man kann sich hervorragend auf die Treffen dort anmelden, kriegt eine Bestätigung. Das hilft auch natürlich dem Orga-Team von diesen Veranstaltungen zu planen, weil dann natürlich sofort auch die Anzahl der Mitglieder da ist. Wer kommt nicht, wie viele Hunde kommen und so weiter.
Stimmt, die Hunde konnte man auch anmelden.
Und ich sag mal, dass das Thema Social Media, das wird durch die, durch die jüngeren Fahrer und Fahrerinnen automatisch angeschoben.
Ja.
Man kann sich inzwischen nicht mehr ohne Website zu Treffen anmelden bei uns. Das geht nicht mehr.
Richtig.
Finde ich gut. Und das stieß zwar hier und da ein bisschen auf, aber die Leute gewöhnen sich dran. Und selbst wenn du halt kein eigenes E-Mail-Account hast, dann hast du vielleicht noch einen Neffen oder einen Enkel oder eine Enkelin, ja, die es dann für dich macht.
Ja, klar.
Und inzwischen funktioniert es recht gut. Aber trotz allem, muss ich auch erwähnen, wir schicken auch niemanden weg, der sich nicht angemeldet hat. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe es nicht geschafft, weil mein Internet ist kaputt und meine WLAN-Box ist abgeraucht, dann schicken wir die Leute auch nicht heim, sondern die werden mit offenen Händen empfangen. Aber für die Planung ist es schon wichtig, sich vorher bitte anzumelden.
Genau. Aber ob 50 Autos kommen oder 70 ist ja schon ein Unterschied. Ne?
Ja, ja, klar.
Ist ja Logo. Deshalb muss man das wissen. Uns ging es ja genauso. Ich hatte mich auch angemeldet, wusste aber nicht, ob wir wirklich zu zweit kommen. Also vor allem mit zwei Autos und mit zwei Leuten. Mhm. Und das war mir klar, wenn ich hier zu zweit komme, dass dann uns ganz normal angemeldet gestern, haben auch die Gebühren übernommen und das Ganze. Und dann funktioniert es ja auch. Also das, vielleicht auch da nochmal, liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist wirklich eine offene Gesellschaft hier. Also mein Sohn hat sich gestern mit völlig fremden Leuten unterhalten. Also er hat nicht neben mir gesessen und mir zugehört, sondern hat wirklich super schnell Kontakt gefunden, auch mit einer jungen Dame, die dann auch mit ihren Eltern hier war und so. Das war wirklich sehr offen. Wir haben gestern auch lebhaft diskutiert, hast du ja mitgekriegt. Ne? Das war schon interessant. Es gibt natürlich auch unterschiedlichste Auffassungen aller möglichen Dinge in der Welt. Die Krisen derzeit sind ja groß genug, um darüber auch zu diskutieren. Und hinterher haben wir alle gesagt, genau, und das ist gelebte Demokratie. Ne? Einfach sich mal auch an so einem Lagerfeuer auszutauschen, also kennenlernen, aber auch austauschen und auch mal die Meinung des anderen zu akzeptieren. Hat mir wunderbar gefallen gestern. Ne? War wirklich ein toller Abend. Ne?
Ja, aber dafür ist glaube ich, der Club auch ja, nicht bekannt, aber das leben wir auch. Dass letztendlich, man trifft sich mit völlig unterschiedlichen Leuten, völlig unterschiedlichen Meinungen, meistens am Lagerfeuer.
Ja.
Manchmal auch schon nach dem einen oder anderen alkoholischen Getränk. Und ja, man kann auch schon mal lautstark diskutieren, aber letztendlich verlaufen die Dinge immer friedlich und man schaut sich am nächsten Tag in die Augen.
Ja, klar.
Also ich habe noch kein Treffen erlebt, wo irgendwas, ich sag mal, völlig eskaliert ist oder so. Überhaupt nicht.
Nein, gibt es auch nicht, weil alle ja dann doch eben diesen roten Faden haben, dieses Offroaden, dieses Fernreisen, ist ja meist auch bei jedem verankert, dass er mit dem Landy nicht nur durch die Stadt fährt, sondern eben auch wirklich große Reisen macht. Und das verbindet. Also das ist mir, ist egal, ob du einen Oldtimer fährst, ob du Mountainbike fährst oder sonst was. Also das ist einfach immer eine Kombination, wo du weißt, diese Person, die dir da gegenübersteht, die tickt wenigstens zu 40-50% schon mal so wie du selber. Und mit der kannst du schon mal richtig reden. Ne? Also mir gefällt das auch immer wieder, muss ich wirklich sagen. Kann es auch da vielleicht nur jedem empfehlen, auch durchaus mal nachzuschauen, eben auf besagter Homepage. Ich werde alles verlinken, Deutscher Land Rover Club. Da kann man immer nachschauen, kann auch dort Mitglied werden oder eben, wie gesagt, schon auf den entsprechenden vier großen deutschen Offroad-Messen, die es gibt, die sind ja im Norden, in der Mitte und im Süden schön verteilt. Ne? Also da kann man auch mal vorbeischauen. Das ist immer ein riesiger Stand. Es gibt immer Kaffee, es gibt immer ein bisschen was zu knabbern. Und lernt auch dort nette Leute kennen. Und ich war jetzt noch nicht auf allen, aber auf der Abenteuer Allrad haben wir dann sogar ein eigenes Camp.
Ja, genau.
Das ist ja richtig cool. Ne?
Das ist auch sehr, sehr zu empfehlen, das Camp, also für Mitglieder. Ja. Weil dieses Camp hat ein gewisses Eigenleben. Also die Campsite sowieso, weil man trifft ja dort wirklich teilweise Leute, die mit ihrem Fahrzeug mal eben aus Algerien angereist sind, weil sie gerade eine Weltreise machen. Also vom MAN-Vierachser bis hin zum kleinen Suzuki Jimny findet man eigentlich alles. Das ist immer interessant. Und dort hat eben dann der Club auch eine kleine Mini-Campsite quasi. Ja. Ist auch immer sehr schön, weil man kann schon mal verloren gehen auf so einer großen Messe und dadurch hat man einfach mal einen Anhaltspunkt. Kann sein Fahrzeug abstellen, kriegt abends noch ein Würstchen und ein kaltes Bier.
Ja.
Ist auch sehr zu empfehlen. Und was ich auch empfehlen kann, nächstes Jahr haben wir ein ganz großes Event, nämlich wir werden nächstes Jahr wieder Club 50 Jahre alt.
Stimmt.
Und wir feiern das ganz groß nächstes Jahr im Mammutpark. Das ist, glaube ich, auch schon auf der Website, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist wird unser Jubiläumstreffen nächstes Jahr und wir erwarten auch sehr, sehr viele Gäste und ich kann echt nur empfehlen, das ganz groß in Terminkalender einzuplanen, denn wir planen da doch einige spannende Sachen, also für groß und klein und auch als klein meine ich auch wirklich für Kinder. Wir werden zum Beispiel so einen ferngesteuerten Land Rover Park aufbauen, da kann man die Fahrzeuge mitnehmen und wir haben auch jemanden an der Hand, der die Fahrzeuge sogar vermietet. Das heißt, dann kann man auch also ohne eigenes Fahrzeug da mal ein bisschen rumkurven.
Cool,
und das wird ein tolles Event, da bin ich fest von überzeugt.
Ja. Also da fällt mir immer das Thema ein. Moment of Scales heißen die, glaube ich. Bei Instagram sind die Leute, guckt euch das mal an, Moments of Scale. Die bauen fast nur Land Rover, so, was ist das, 1 zu, keine Ahnung, so 50, 60
Zentimeter lang sind die? Ich glaube, so 1 zu 40? Nee, die sind kleiner. 1 zu 18? Ich weiß es nicht. Ich habe auch so ein Ding zu Hause, aber ich habe es nie nachgemessen.
Ist egal, also, sie sind so 40 Zentimeter lang sind die. Mhm. Und die fahren so langsam und so geschmeidig da durchs Gelände wie ein echtes Fahrzeug. Nicht so brrrr da drüber, ne, wie diese typischen ferngesteuerten Autochens, die es so gibt. Also guckt ihr das an, bei Insta oder sonst wo im Internet kann man das sehen. Sehr beeindruckend. Und das wird dann eben auch ein solcher Park, so ein kleiner Offroad-Park wird dann da vor Ort sein. Und dort kann man mit seinem eigenen Auto anrücken oder sich eben eins leihen. Das ist auch richtig für Familie. Das ist ja wirklich
für einmal ist es klein, weil für die Familie
bestimmt nicht billig, die Dinger.
Und vor allem der Mammutpark, also wer es nicht kennt, das ist ja ein ehemaliges Panzerübungsgelände. Das heißt, man kann dort, also gegen Entgelt, kann man dort natürlich mit seinem Fahrzeug im Dreck spielen.
Und das ist ja in der Nähe von Herford, oder?
Das ist, ja, das ist in Stadt Oldendorf. Das ist.
Nee, Herford ist Quatsch. Ist weiter im Norden. Ja, ja, Stadt Oldendorf.
Stadt Oldendorf kann ich es gerne nicht genau. Kann ich jetzt gerade nicht so ganz genau einordnen. Egal.
Auf jeden Fall ist es zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Es ist für mich
im Norden von Nordrhein-Westfalen oder im Süden von Niedersachsen.
Aber zumindest ist direkt, also wir haben eine riesen Campsite und direkt daneben ist dieses Offroad-Gelände. Das heißt, man hat keine große Anreise und kann dort wirklich sein Fahrzeug, wenn man es möchte, bis zum Dach versenken. Und man kann aber auch natürlich mit Hilfe unserer Mentoren, die auch vor Ort sind, einfach sich mal rantasten und sagen, ich möchte mal so ein Geröllfeld hochfahren, kann mir jemand helfen und mich einweisen. Also wir sind auch dort als Betreuer, sage ich mal, also unsere Mentoren für den Bereich. Und die Mentoren sind auch geschult, das heißt, sie wissen auch, wie man mit dem Fahrzeug umgeht und wie man mit ängstlichen Menschen umgeht. Also das passt ganz gut.
Genau. Also das ist dann das reine Fahren im Gelände. Auch das habe ich schon beim Deutschen Land Rover Club genossen. Hat mir auch wirklich viel geholfen. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich habe heute ein paar Sachen auch meinem Sohn nochmal wieder weitergegeben, weil er das auch schon wieder vergessen hatte. Naja, auf jeden Fall kann man da, dann gibt es noch Trial, ne? Das ist ja auch so eine
Thematik. Trial wird auch dort aufgezeigt. Ist. Ja, Trial ist ja quasi ein Geschicklichkeitsfahren. Du hast halt also einige Stöcke, da sind Tennisbälle oben drauf oder Kugeln. Ja. Und man muss eben halt mit dem Fahrzeug ganz langsam und halt dort vorbeifahren. Sollte diese Stangen nicht berühren, da gibt es halt Minuspunkte. Ja. Und auch jedes Mal zurücksetzen, gibt auch Minuspunkt. Und derjenige oder diejenige, die natürlich am wenigsten Manövrierübung brauchte und durchgefahren ist und am wenigsten Kugeln runtergefallen hat, hat gewonnen. Das machen wir inzwischen auf jedem Treffen.
Ja.
Heute hier machen wir es nicht, weil wir einfach kein Gelände dabei haben. Ja. Das hätte jetzt auch im Wald bei dem Wetter auch keinen großen Spaß gemacht, weil ich glaube, wir hätten mehrere Abschleppübungen machen können bei dem Matsch hier.
Ja, es regnet seit Tagen, also von daher.
Ja, jetzt gerade ist unglücklich. Es ist trocken. Es ist echt überraschend. Also ja. Es regnet gerade mal nicht.
Stört es also auch nicht die Aufnahme. Das ist schon mal gut, ja.
Deswegen kommt alle nächstes Jahr bitte zu unserem 50-Jährigen.
Genau.
Wir freuen uns.
Ich sage es nochmal, es wird alles verlinkt bei mir. Da gibt es immer Shownotes, da gibt es immer Infos zur Folge. Da kann man draufklicken, da kann man das sehen. Aber wie gesagt, geht über den Deutschen Land Rover Club, da werdet ihr so alles finden. Kommen wir nochmal zurück zu dir jetzt auch so als Person. Du warst dann in Spanien 10 Jahre, bist dann zurückgekommen nach Deutschland. Was ist da jetzt auch beruflich mit dir passiert?
Also erstmal, ich wollte es nicht glauben, aber du kriegst, es ist kein Kulturschock, aber du kriegst diesen Wieder-Zurückkehrungsschock. Habe ich von vielen Leuten gehört, die lange im Ausland waren. Ach, das passiert mir nicht. Und ich hatte es auch. Also ich war, die ersten Jahre war ich ziemlich schlecht drauf. Ich war nicht, ich würde es nicht sagen depressiv, aber ich kam mit diesem deutsche Leben erstmal nicht mal so richtig klar, weil wenn du halt in Spanien 10 Jahre wohnst und da arbeitest, das ist ein ganz anderes Miteinander.
Nur am Wetter oder an der Mentalität der Leute?
Ja, es ist die Mentalität. Das Wetter ist fast egal. Ich meine, es gibt Gegenden, also meine Lieblingsgegend in Spanien ist das Baskenland und Asturien, Atlantikküste. Ja. Da hat das Wetter, so wie heute, also regelmäßig gibt es viel Regen.
Richtig.
Deswegen ist da auch schön grün.
Erinnert stark an Irland.
Ja, genau.
Der Atlantik peitscht an die Küste.
Aber der Spanier als Mensch ist einfach faszinierend, weil für die ist eben natürlich das Thema La Familia ist alles. Und das ist aber auch im Berufsleben so. Also wenn du es schaffst, mit denen einigermaßen klarzukommen, dann gehörst du bei denen quasi zur Familie. Das heißt, das ist ein anderer Umgangston, das ist alles per Du sofort. Selbst wenn du die Guardia Civil, also die Polizei, am Straßenrand triffst, in der Regel duzen die dich. Wenn die merken, dass du Spanisch kannst und dass du eigentlich gut drauf bist und dass du das Fahrzeug nicht gestohlen hast und du bist nicht alkoholisiert, dann wirst du eigentlich von denen auch gleich geduzt. Das ist zum Beispiel so ein Punkt.
Das ist nicht respektlos, sondern das ist eher Achtung.
Ja, es ist einfach freundschaftlich. Ja. Ja, und dadurch ist, also auch wenn man halt jetzt nicht zur Familie gehört, also im Dorfleben ist das halt, man wird ziemlich schnell eingeschlossen in einen familiären Kreis, sage ich mal, und hat zu Geburtstagen eingeladen und so weiter. Und auch bei den Firmen ist es halt auch so, dass halt, es ist fast ein Unding, wenn du in einer kleinen Firma arbeitest, dass nicht alle zum Geburtstag eingeladen werden. Das ist also viel, viel mehr Familiengedanke als bei uns. Und das ist sehr angenehm.
Ja, eingeladen, dass man in der Firma einen ausgibt oder wirklich zu sich nach Hause einlädt?
Du wirst dann zum Barbecue eingeladen, und zwar alle.
Wow.
Oder wenn du halt jetzt vielleicht nur einen Balkon hast, weil du in Madrid wohnst, dann lädst du die halt mal irgendwo in die Kneipe ein, auf ein kleines, auf ein Bier und ein kleines Essen, so ein paar Tapas oder so.
Okay. Und weil du hast ja da ihr habt eine Filiale aufgemacht dann von deiner Firma?
Für eine deutsche Firma, ja.
Und das war das, dann hast du es ja von der Pike auf aufgebaut. Wie groß war das Team dann?
Wir waren bloß 10 Leute, das war so ein überschaubar.
Das meinst du wahrscheinlich mit der Größenordnung. Dann wirst du rundum eingeladen und lädst auch ein.
Ja, natürlich, klar, wenn du jetzt irgendwann im Großkonzern mit 10.000 Leuten bist, dann machst du das wahrscheinlich nicht mehr.
Nein, hast ja gesagt,
dann ist es halt die Abteilung. Natürlich, oder einfach das Team, mit dem du arbeitest, aber das ist dort also viel, viel, die Leute, die hocken viel mehr zusammen als bei uns in Deutschland. Und das hat nicht mit dem Wetter zu tun, sondern einfach, ich denke, einfach mit deren Mentalität.
Okay, und wenn es dann schwierig wird, ich meine, es gibt ja auch Entscheidungen zu treffen, wo vielleicht die Mitarbeiter nicht unbedingt mitgehen, aber der Konzern das möchte oder so. Also wie hast du sowas mal erlebt, wo dann bei den Spaniern auch ein bisschen die Grenze ist oder wie sie da umgehen?
Ja, ich sag mal, das ist dann schon hart. Ich meine natürlich, wenn du halt der Chef bist oder der Vorsitzende, dann musst du die Rolle halt auch ausführen, musst du auch mal Entscheidungen fällen, die nicht so angenehm sind. Aber ich sag mal dann, als wir dann die Firma aufgelöst haben, da kamen wir schon bei den Gesprächen die Tränen, weil du hast natürlich zu den Leuten echt eine Beziehung aufgebaut und es ist eine andere Beziehung als in Deutschland. Bei uns versucht man ja immer so ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Richtig. Und das ist aber in Spanien fast nicht möglich. Und das ist auch nicht unbedingt schlimm, dass es halt nicht so ist, muss ich sagen. Es war ein sehr angenehmes Miteinander. Auch Kunde und Lieferant. Ich war ja im Vertrieb tätig, wie gesagt, da bin ich immer noch. Das heißt, ich war ja immer der Lieferant. Und das war aber auch trotzdem mit den Kunden auch ein sehr enges Verhältnis. Natürlich auch dann die Erwartungshaltung. Die erwarten dann von dir, dass du auch Probleme löst, auch mal am Sonntag, wenn sie dich anrufen. Aber andererseits weißt du auch, dass der Kunde dir loyal bleibt und dir treu bleibt. Und nicht sofort, wenn der Preis, keine Ahnung, 1,50 Euro Unterschied ist, woanders hinläuft. Das geht in beide Richtungen. Das geht sehr, sehr. Der Spanier ist sehr loyal.
Wenn du dann für deine Firma auch, sag mal, brennst und das auch gerne alles machst und Kunden, Mitarbeiter, alles so mit Herzblut in gewisser Weise dabei sind, macht es natürlich Spaß, mehr Spaß, wie auch immer, als in Deutschland. Und dann hast du dann das aber hier wieder so erlebt, dass es einfach Gewinnmaximierung, knallharte Entscheidung, Distanz.
Das gar nicht, Mann. Ich sag mal, das Arbeitsleben ist auch angenehm in Deutschland, muss ich sagen. Weil einfach, du hast hier mehr Struktur. Also der Spanier neigt eben halt so wieder generell der Latino etwas zum Chaos. Das ist ganz nett, bis zum gewissen Grad. Aber so ein bisschen Struktur ist auch nicht schlecht. Mhm. Nee, es ist eher so das Miteinander umgehen. In Deutschland, sage ich mal. Das ist doch eine andere Nummer als in Spanien. Wobei ich sagen muss, es ist ja nicht alles schlecht hier. Und wir haben auch viele Vorzüge in Deutschland. Also ich sage mal, unser Bildungssystem, auch wenn man darüber schimpft, das ist deutlich besser und es ist preiswerter als in Spanien. Ein Gymnasium ist in Deutschland kostenlos. Eine ähnliche Schule in Spanien ist meistens eine Schule, die du bezahlen musst, als Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass alles ganz schlecht ist. Nur einfach, der Unterschied war halt für mich ziemlich groß. Nach 10 Jahren kommst du wieder und denkst so, es ist doch anders.
Aber nimmt man nicht auch gedacht. Was mit dann? Du sagst so, das will ich jetzt einfach auch beibehalten, auch in Deutschland?
Ja, dazu, definitiv. Du nimmst vieles mit und behältst auch vieles bei. Also bei uns natürlich, es fängt an beim späten Abendessen, also vor 20 Uhr. Vor 20 Uhr können wir nicht zu Abend essen.
Nee?
Keine Chance, geht nicht. Oder was ich bis hin natürlich, dass man gerne Rotwein trinkt und.
Ja, stimmt.
Ja, auch einfach, dass man einfach auch, wie soll ich sagen, dass man mit Leuten schneller in Kontakt bekommt. Also man geht auf Leute anders zu, man ist vielleicht ein Stück weit freundlicher, man lächelt ein bisschen mehr und kriegt aber auch von den Deutschen dann ziemlich schnell auch ein Feedback. Das heißt, die Tür geht schneller offen, geht schneller auf vielleicht.
Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Erstmal selber offener sein und freundlicher und also wirklich überall lächeln, immer nett sein, auch wenn mal was schief läuft. Es macht es einfach leichter. Dann kommt auch die Lösung schneller, wenn man nicht darauf rumhackt und schimpft und macht und tut, sondern erstmal sagt, okay, komm, wo können wir denn jetzt zusammen weitermachen? Wo wird es dann angenehmer? Für beide Seiten. Ne? Das wäre in Deutschland wirklich, müsste man zur Pflicht machen bei allen Führungskräften auch. Freundlich. Also ich habe vor ein paar Tagen noch ein tolles Interview geführt mit einer Dame, die kommt dann auch in den nächsten Wochen. Führungskräftetrainings in Afrika an. Ne, fliegt man hin, kriegt ein Auto, und fährt durch die Savanne, hätte ich bald gesagt. Und da hat die ein Erlebnis gehabt, dass praktisch eine Horde Elefanten nebeneinander stehend aus dem Busch kamen. Also nicht eine Leitkuh und alle hinterher, ne, so, sagen wir wie in Deutschland, sondern die kamen da gemeinsam raus. Und dann hat er den Leuten, den Führungskräften erklärt, ja, weil die einfach genau wissen, wem sie hier vertrauen können. Und der, der führt, auch die anderen neben sich lässt. So, ne? Auch ein tolles Bild, auch mit diesen Affen, mit diesen Elefanten. Und es ist nicht die Älteste oder die mit den meisten Sternen auf der Schulter ist da die Chefin, sondern die Sympathischste, die den meisten in ihrem Leben immer wieder geholfen hat, also schon als Kind und so, also die einfach empathisch, sympathisch war. Und das fand ich auch ein geiles Bild für Führungskräfte. Ne? Sich nicht nur ein paar Positionen, die Sporen verdienen und den Respekt bei ihren Mitarbeitern, sondern einfach auch sagen, komm, was willst du, was möchtest du anhören, diskutieren, Konsens finden und dann gemeinschaftlich, ich sag's nochmal so, parallel aus dem Gebüsch kommen und sagen, so, wir ziehen jetzt das Ding hier durch. Ne? Ich finde das eine tolle Sache. Ja. Naja, schön. Gut, und jetzt aktuell, was ist so dein letztes, also da bist du immer noch bei der gleichen Firma oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, also ich habe nach Spanien habe ich dann schon nochmal was anderes gemacht. Einfach weil auch dann auch, als wir wiederkamen, es war ja zur Finanzkrise in Spanien und kurz danach ging es ja auch in Deutschland dann mit der Bauindustrie und so weiter ein bisschen los. Okay. Und habe ich einfach entschieden, was anderes zu tun. Und ja. Jetzt bin ich auch in einer völlig anderen Branche tätig, aber sehr, sehr interessant. Wie gesagt, hat sehr viel zu tun mit funktionaler Sicherheit.
Was heißt jetzt Branche? In welcher Branche bist du jetzt? Oder wie?
Aktuell, ich vertreibe Funkfernsteuerung, und zwar industrielle Funkfernsteuerung. Ja. Das heißt, mit so einem Ding kannst du eine Lokomotive fernsteuern, ja. Also höchste Sicherheit, ne? SIL 3 und SIL 4, ja. Bis hin zu einem Baukran. Also keine kleinen Gerätchen, mit denen du jetzt ein Garagentor aufmachst, sondern schon also einfach ja, Industriefunkfernsteuerung. Ist ein spannendes Thema, weil es eine kleine Nische ist. Und auch dort wieder, ja, das ist alles sehr, 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 sehr engineered, sehr bespoken. Du musst auf den Kunden ganz tief eingehen, um das Problem zu verstehen und so weiter. Und ja, das mache ich noch oder mache ich weiterhin, macht ja. Spaß.
Im Vertrieb dann oder als...
Ich bin im Vertrieb, ja, ja. Okay. Ich bin dort im Vertrieb tätig, weiterhin auch viel unterwegs. Ja, wie wir
international.
Anzuknüpfen oder? Auf das Thema am Anfang. Ja, genau, international. Das heißt, man kann seine Fernreisesucht ein bisschen ausleben. okay. Bin auch viel unterwegs in Spanien und in Italien, was natürlich für mich ein bisschen Heimspiel ist durch die Sprache, weil wenn du Spanisch kannst, kannst du auch Italienisch einigermaßen. Okay, schön. Und ja, das ist immer ganz, das ist manchmal so ein bisschen, weiß nicht, ob du das kennst, wenn du. Ich sag mal, im März, April irgendwo hinfährst beruflich ja. Und dann plötzlich fährst du halt dorthin oder dadurch im Urlaub. Oder andersrum, du warst da mal im Urlaub und plötzlich fährst du dahin beruflich ja. Und denkst so, hey, kenne ich. Du weißt, wo du hingehen musst, du kennst die Hotels, so, ja. Du weißt, wo du essen gehen kannst. Dann ist zwar dieses Thema, oh, das ist aber alles ganz neu und exotisch weg, mhm. Aber man fühlt sich ein Stück weit sehr heimisch, weil ja. Du sagst, ich war da schon mal. Okay. Und dann hat man auch eine gewisse Leichtigkeit, ich sag mal, in dem Beruf dazu, weil man sagt, gut, ich fahre jetzt nach Mailand, da war ich schon 30 Mal, davon 15 Mal beruflich, 15 Mal privat, kenne ich ein bisschen. Und dann ist auch das ganze Thema, sich auf den Kunden morgens einzulassen, ein bisschen lockerer, als wenn du halt sagst, ich fliege nach Südkorea, nach Seoul, ich kenne die Sprache nicht, ich weiß nicht, wo ich bin, habe einen Jetlag.
Okay, ja,
das stimmt. Ist dann so die andere Hausnummer. Ja. Und das genieße ich schon inzwischen, dass man sagen kann, ich war schon häufiger dort und dort und dort, in Frankreich oder in Spanien, wie auch immer. Und dann fällt einem auch eben der Beruf ein bisschen leichter oder die Termine ein bisschen leichter. Auch wenn es mal beim Kunden Stress geben sollte. Soll ja vorkommen.
Okay. Und wie ist es jetzt endlich dazu gekommen, dass du jetzt dann im Vorstand gelandet bist? War das, hast du dich da freiwillig gemeldet, hätte ich bald gesagt? Oder bist du da losgestürmt? Oder musste man dich dann doch ein bisschen überzeugen?
Nein, ich sag mal, also ich... ich bin im Club aktiv, schon seit einigen Jahren, ja. Indem ich die Anzeigen mache, also die Anzeigenleitung von dem Roverblatt. Das habe ich jetzt abgegeben an einen sehr charmanten neuen Kollegen, weil es einfach zu viel, für mich zu viel geworden ist. Das heißt, also ich war bereits im Club aktiv und habe den Club zu schätzen gelernt und wusste natürlich auch, dass also manche Stellen zu besetzen sind. Und gerade Vorstand hatten wir vor einigen...
Ja, ganz kurz mit den Werbeanzeigen. Muss man sich da eigentlich um diese Sponsoren dann kümmern? Muss man Firmen anschreiben, und dass man Annoncen ins Roverblatt reinkriegt? Oder?
Ja, klar. Es ist kein Selbstläufer, weil dadurch natürlich finanzieren wir einen Teil der Druckkosten.
Genau.
Und natürlich, wir haben sehr viele treue Kunden, die immer wieder inserieren. Das ist auch alles super. Die brauchen wir auch. Ja. Aber natürlich, dann hört mal einer auf, weil er sagt, ja, ich muss gerade sparen, und dann muss er natürlich irgendwo das Loch stopfen, sage ich mal, und dann halt neue Kunden finden und akquirieren. Es kommen auch viele auf uns zu und sagen, sie möchten gerne in dem Rohrblatt inserieren, weil wir natürlich wissen, dass wer das Blatt liest, hat meistens so ein Fahrzeug zu Hause und eine gewisse Affinität. Ja. Aber es ist trotzdem kein Selbstläufer. Man muss schon ein bisschen was für tun. Ja, und so war ich halt im Club eh schon aktiv und dann waren eben halt einige Posten im Vorstand zu besetzen. Ja. Und ich sag mal so, es muss halt jemand den Job machen. Ja. Es ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen, dass jetzt 50 Leute sagen, ich möchte unbedingt den Vorstand. Ja. Und entsprechend sagten wir, okay, es muss weitergehen. Und dann sage ich, okay, ich traue mir das zu. Wenn man im Vertrieb ist, kann man auch reden. Und
ja, genau.
Kann ich hier ja auch. Sag ich, das mache ich, macht auch Spaß. Ja. Man kann natürlich auch Dinge anschieben, man kann Dinge beeinflussen, man kann sich einbringen. Ist aber auch wirklich viel Arbeit und viel Verantwortung. Ja. Ist auch viel Freizeit, die drauf geht. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, also auch jüngeren Leuten, wer Interesse hat. Ich meine, die Vorstandsposten sind alle 4 Jahre neu zu besetzen. Und sind spannende Dinge. Man kann sich wirklich einbringen in verschiedene Bereiche.
Ja. Und ich sehe das ja auch, wie gesagt, ich habe in dem aktuellsten Roverblatt steht drin, dass ich 15 Jahre im Deutschen Land Rover Club bin. Da bin ich da in dieser, da gibt es ja diese kleine Liste immer von, wer ist neu dabei, ne? Welches Jubiläum? Und mit 15 Jahren geht es halt los. Hätte ich nicht geglaubt, weil ich immer schon gucke, ob ich schon bald mein 10-Jähriges habe. Ist ehrlich so, ne? Und guck auch jetzt wieder rein, weil er ist vor ein paar Tagen im Briefkasten gelegen, das Ding, das Roverblatt. Und dann sehe ich mich da selber, indem ich die Sachen zusammenpacke und zum Treffen heute hier hinfahre. Also 15 Jahre. Immerhin, also am Anfang waren wir mehr auf Treffen, da waren die Kinder einfach noch kleiner. Meine Frau hat gesagt, ja, nimm die Kinder mit, dann kannst du da hinfahren, so ungefähr. Ne? Wobei die auch immer wieder gerne mitgefahren ist. Also wir haben auch gerade im Gelände oder diese ganzen Reisethemen macht meine Frau natürlich genauso gerne mit wie ich. Nee, aber das ist ein toller Club, muss ich auch sagen. Mir gefällt das. Ich sage es nochmal, erstmal vielen Dank auch von dir, dass du dann auch dich heute hier so gleich direkt bereit erklärt hast mit. Eigentlich waren es ja nur 2 E-Mails, ne? Und vorhin das Gespräch, also Vorgespräch dort.
Ja, du, aber kein Thema. Erstmal, ich finde das Konzept klasse.
Ja.
Also auch dein mobiles Studio. Also an der Dämmung müssen wir noch ein bisschen arbeiten, ne? An der Glasscheibe. Also dass auch einfach dann diese Interferenzen nicht so auf den Mikros sind. Nein, aber es ist ein tolles Konzept.
Ja.
Und was ja auch wir Leute hoffentlich stimuliert, sich ein bisschen mehr mit den digitalen Medien, anzufreunden.
Ja.
Und von daher war das auch, hat Spaß gemacht.
Ja.
War ein schöner Austausch.
Ja, fand ich
gerne
auch.
Wieder.
Also, vielen Dank, dass du da warst, Wolfgang. Ich denke, heute Abend trinken wir mal dann einen Rioja zusammen, oder? Das Lagerfeuer ist ja schon angezündet. Mal schauen. Ich habe einen bei. Also
du hast einen bei, ja. Halt den Feuer ein bisschen warm. Der sollte ja nicht unter 12 Grad getrunken werden. Das war gestern echt kritisch am Lagerfeuer.
Ja, ja. Aber das war vielleicht das nochmal. Wir hatten gestern vor einem Lagerfeuer gesessen in Form eines Land Rover Defenders. So würde man sagen 80, 90 Zentimeter lang, groß, wie auch immer. Also aus Blech. Da konnte man den Deckel abnehmen, also das Dach abnehmen und Lagerfeuer drin machen. Und das hat echt Bock gemacht. Ne? Das ganze Auto leuchtete wie verrückt. Die Haube stand vorne sogar offen. Da kam es unter der Haube auch noch so einen Feuerschein durch. Also das war ein sehr gemütlicher Abend, ein wunderbarer Abend. Es hat eben auch nicht mehr geregnet. Das war ja unser Glück. Da konnte man da auch ein bisschen länger sitzen.
Das haben wir nicht gemerkt.
Ja, genau. Ja, genau. Es hat dann doch schon das eine oder andere Getränk gegeben. Genau. Also nochmal vielen Dank.
Gerne.
Ich wünsche dir ein schönes weiteres Treffen. Auch beruflich weiteren Erfolg und vor allen Dingen bleib gesund.
Das wünsche ich dir auch. Das Danke Letzte dir. Ist am allerwichtigsten.
Ja, genau.
In unserem hohen Alter vor allem.
Danke dir. So, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Und ich bin so happy, dass die tontechnische Jungfernfahrt geglückt ist. Es hat nicht nur die neue Technik auf Anhieb funktioniert, sondern auch die Tonqualität ist aus meiner Sicht ganz okay. Also war es doch richtig, gleich in Profi-Equipment zu investieren. Ja, auf dem Herbsttreffen habe ich einige alte Bekannte und auch 2 Gäste aus meinem Podcast wieder getroffen. Erstens Martin Schöndorf, der heutige Vorstand des Deutschen Land Rover Clubs, aus der Folge 6. Und zweitens Thomas Alba von One Life Travel, der Reisen nach Thailand und Skandinavien anbietet, aus der Folge 8. Also, es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhören würdet, falls noch nicht erfolgt. Zudem war mein alter Freund aus Studienzeiten Frank Berkemeyer vor Ort. Und mein Patenkind Janni Wrabel kam auch zu Besuch, weil sie in der Nähe in Regensburg Architektur studiert. Also waren die 4 Tage mindestens so familiär wie das Leben in Spanien, wie es Wolfgang beschrieben hat.
dass Wolfgang mit mir zusammen ins kalte Podcastwasser gesprungen ist und die Folge sehr unterhaltsam ausgefüllt hat, macht mich wieder einmal richtig stolz. Wolfgang Stadi, das schreibt sich wie Studie, nur mit A, findet ihr auf jeden Fall auf der Homepage des Deutschen Land Rover Clubs und auch bei LinkedIn. Und den Deutschen Land Rover Club natürlich findet ihr bei Insta und Facebook. Und der Klarheit halber möchte ich hier noch den Termin für unser Megatreffen zum 50. Jubiläums des Clubs im Mammutpark bei Stadt Oldendorf im Süden von Niedersachsen erwähnen. Es findet am Fronleichnam-Wochenende statt, also am 19. bis 22. Juni 2025. Wie immer habe ich alles in den Shownotes verlinkt. Bitte einfach in die Infos zur heutigen Folge schauen. Vielen Dank an euch, die diesen Podcast, wo immer es geht, bewerten bzw. liken, kommentieren und teilen und vor allen Dingen ihren Offroad- und anderen Clubmitgliedern empfehlen. Sagt ihnen, sie finden ihn überall da, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, RTL Plus und so weiter. So kann ich dann nämlich noch mehr Leute erreichen und dadurch weitere interessante Gäste für euch ans Mikro holen, die uns ihre spannenden Business- oder eben auch Lebensgeschichten erzählen. Ihr selbst könnt auch mal bei mir im Podcast zu Gast sein und Spannendes über euer Geländefahrzeug und vor allem aus eurem Leben erzählen. Also ich freue mich auf euch. Damit ihr auch weiterhin keine Folge verpasst, müsst ihr Landy und Leute auf eurem Podcast-Streaming-Dienst bitte abonnieren. Und ihr erfahrt mehr über Landy und Leute bei Insta und Facebook und natürlich auf meiner Homepage www.landyundleute.com und meine E-Mail-Adresse lautet hallo@landyundleute.com. Ja, und so, ich wünsche euch also weiterhin allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und die Gewissheit, dass es mit unserem Club, hinterm Horizont, immer weitergeht. Schön, dass ihr wieder mit mir Zeit verbracht habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin, eure Landratte.